Hallo liebe Leute, willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier von Stoner Frank und Frei auf Nuviso. Heute mit einem politischen Thema, wobei es ist nicht nur Politik, aber es hat einen politischen Aspekt. Aber es ist ein größeres Thema als jetzt nur Tagespolitik. Es ist ein schwieriges Thema, so schwierig darüber zu sprechen. Es geht um Migration. Es geht um Migration. Und das ist allein deswegen schon schwierig, weil ihr wisst, es ist ein Thema, das ist im Moment überall präsent. Es liegt ständig wie so ein Mehltau auch über uns. Und die meisten Leute trauen sich da gar nicht drüber sprechen, weil es eben so sehr polarisiert, weil das dort, wenn du zu diesem Thema sprichst, so schnell in ein Minenfeld gerätst. Und weil offensichtlich auch eine Art Agenda am Start ist, die das verhindern soll, dass man darüber auch kritisch spricht. Nicht zuletzt, erinnert ihr euch, letztes Jahr gab es den sogenannten Migrationspakt und da war das ja auch einer der Punkte, dass man eben dafür sorgen soll, dass keine kritische Berichterstattung über Migration verbreitet werden soll. Aber ich meine, so schwierig wie das ist, ich finde, wir können es uns nicht leisten, deswegen dieses Thema auszusparen oder zu ignorieren, sondern wir sollten trotzdem mutig und dieses Thema angehen, denn es ist ein mega wichtiges Thema. Und jeder von euch oder die meisten von euch werden auch auf die eine oder andere Art auch Berührung mit dem Thema haben, wenn es im alltäglichen Leben ist. Ich selber habe schon darüber auch gesprochen, hier rund um Chemnitz, wie das natürlich auch Einfluss hat. Und deswegen ist es ein wichtiges Thema. Und den Anlass aber jetzt da hier diese Sendung zu machen, denn ich möchte jetzt, Migration ist ein Riesenthema und ich möchte jetzt nicht das alles komplett aufdröseln, sondern um was es mir hier jetzt geht, ist mal aufzuzeigen oder mal einen Blick in die Entwicklung der Menschheit zu machen und zu schauen, was gab es schon alles für Migration und wie war das? Denn es wird heute auch so ein bisschen so ein Narrativ auch gebildet im Sinne von, ja, Migration ist was ganz Natürliches. Das ist vielleicht sogar eher was Positives und man sollte da nicht so das so negativ belegen. Aber wenn ich jetzt so in die Geschichte schaue, dann stellt man fest, dass es tatsächlich schon sehr viel Migration gab, aber dass es meistens zu Stress führt zwischen den Menschen und zu Unruhe und dass es nicht unbedingt die besten Zeiten sind. Und jetzt nochmal den Anstoß dafür, dass ich jetzt diese Sendung mache, weil mit dem Thema beschäftige ich mich genauso lange, also schon eine ganze Ecke so. Das gibt aktuell eine Ausstellung, die in Chemnitz stattfindet. Die Ausstellung 2 Millionen Jahre Migration. Das ist so ein Plakat, wie man sie auch jetzt in Chemnitz sehen kann. Und diese Ausstellung findet statt im Staatlichen Museum für Archäologie in Chemnitz. Hipstermäßig Smack genannt. Das Smack. Und ihr wisst ja, ich bin Archäologiefreund. Archäologie ist eins meiner Steckenpferde, ich mag das gerne. Ich habe mich so gefreut vor ein paar Jahren, wie der Entschluss dann kam, das Sächsische Museum, Landesmuseum für Archäologie in Chemnitz also hinzubauen. Und es ist aber so, dass in solchen Museen nicht einfach nur Archäologie präsentiert wird, irgendwie neutral, sondern heutzutage werden so Ausstellungen immer gemacht mit einem pädagogischen Hintergrund. Man versucht, die Leute dann gleich in irgendwas zu erziehen. Also es ist nicht mehr Archäologie, es ist nicht so, dass du halt wertneutral dir die Sachen anschaust und dann selber vielleicht deine Schlüsse ziehst oder vielleicht darauf hingewiesen wirst, was es da für chronologische Übereinstimmungen gibt und Entwicklungen und so weiter. Nee, also ich meine, letztens war ich irgendwie drin und da war die Ausstellung auch voll von Hinweisen auf Klimawandel hier, sorgt für das und das, Klimawandel da, ist halt en vogue. Und jetzt kommt so eine Ausstellung, die heißt halt 2 Millionen Jahre Migration. Und das Bild zeigt es ja schon, es soll sozusagen die Menschen dahin erziehen zu einem Bild wie Migration ist was Normales. Migration ist, was es schon immer gegeben hat und es ist eher so dieses Berühren von Menschen, das ist doch eher was Positives. Ich meine, diese beiden Finger, die sich da berühren, das ist ja eine künstlerische Anspielung an die Sixtinische Kapelle, an Da Vinci, ja, oben an den Deckenfresko, das ist doch genau das, ja, wo Gott den Menschen berührt, so Moses und Gott, was, also das ist was Positives, so eine Berührung über die Kulturen hinweg, über die Zeiträume hinweg und das ist das Bild, was so gezeigt werden soll, wie hey, das ist unsere Geschichte. 2 Millionen Jahre Migration und Kulturaustausch. Fair enough, kann man sagen. Aber jetzt, finde ich, sollten wir dann eben mal schauen, okay, wie ist denn Migration in der Geschichte? Und ich möchte da jetzt so eine kleine Weltreise mit euch machen. Durch Raum und Zeit ein wenig. Und das, was ich euch heute erzähle, es hat keineswegs einen Anspruch auf Vollständigkeit. Das ist wirklich, das Thema Migration ist riesig. Es ist tatsächlich so, dass die Geschichte der Menschheit ist voll davon. Und es geht mir nicht darum, jetzt hier alles aufzuzeigen, was es alles jemals gab, sondern ich habe mir einfach mal ein paar Beispiele rausgesucht, wo es Migration gab in der Geschichte, Beispiel aus verschiedenen Kulturbereichen, damit wir auch wegkommen von dieser eurozentristischen Denkweise, so, sondern wir sehen das mal weltweit. Wir betrachten Menschen. Nicht nur europäische Menschen, Weiße und gegen Schwarze oder sowas, sondern wir betrachten generell Menschen in verschiedenen Bereichen. So. Und guck mal, was ist da gelaufen. Ja. Ja, anfangen tun wir bei uns, wir sind in Europa und eine der größten Migrationsbewegungen, die es gab, ist die von Europa nach Amerika. Und erinnern wir uns, wie hat das Ganze überhaupt angefangen? Da müssen wir zurückgehen auf eine von den Sendungen, die wir schon gemacht haben, wo es zum Thema Hexen ging. Ja, aber diese Dinge hängen zusammen. Denn mit der Hexenverfolgung ist in Europa dieses ganze alte weibliche Wissen unterdrückt worden und verschwunden. Und das hat beinhaltet auch das Wissen um Fruchtbarkeit und auch das Wissen um Verhütung. Das ist weggefallen. Auch diese ganze Denkweisen von Hebammen, all dieses Wissen ist weggefallen. Diese Leute wurden verfolgt. Was zur Folge hatte, dass nach der Hexenverfolgung in Europa die Geburtenraten extrem hochgegangen sind. Die sind explodiert. Und es ist nun mal so, das ist ein entscheidender Faktor für das Thema Migration. Man spricht in der Wissenschaft von Push- und Pull-Faktoren. Also Push-Faktoren sind Faktoren, die Menschen aus ihrem Land oder Lebensraum raustreiben. Und Pull-Faktoren sind welche, die anziehen. Und einer der größten Push-Faktoren, also die Leute anschieben, das ist eine hohe Geburtenrate. Das ist immer schon feststellbar. Denn egal wie in welcher Kultur, es ist im Grunde genommen ist es immer relativ ähnlich. Der erstgeborene Sohn erbt. Das könnte auch in einer matriarchalen Linie könnte es auch die erstgeborene Tochter sein, aber es kommt auch selber hinaus. Ja? Also der Erstgeborene erbt das, was vom Vater kommt, das Land, den Hof, den Laden, das Handwerk, das Geschäft, was auch immer. Ja? Der Zweitgeborene findet noch seinen Platz vielleicht in so etwas wie Verwaltung, Armee, kann in ein Kloster gehen oder sowas. Ja? Also für die ist Platz. Aber für die Dritt-, Viert-, Fünft-, Sechstgeborenen Söhne ist in einem normalen Gesellschaft ist da kein Platz. Eine Gesellschaft kann nicht so schnell wachsen, wie diese Geburtenraten sind. Das heißt, wenn du so hohe Geburtenraten hast, die Dritt-, Viert-, Fünften, die müssen raus. Die müssen sich was Neues suchen. Müssen sich was Neues dann schaffen und in den meisten Fällen ist es halt erobern. Und so ging das damals los in Europa. Als erstes in Spanien hat man die Reconquista gestartet. Das heißt, man hat den islamischen Bereich von Spanien wieder zurückerobert. Ja. Da können wir auch schon übrigens sagen, das ist auch schon eine Art Migration aus der arabischen Welt rein nach Spanien. Und die Leute, die da vorher waren, wurden halt auch verdrängt. Ja. Aber so ging das los. Jetzt bei dem, wo wir sind, also europäische Expansion, wenn du so willst, in die Welt hinaus, ging da in Spanien los. Reconquista. Und als sie das fertig hatten, glücklicherweise waren zur selben Zeit, hatte man gerade so diese Kolumbus und weitere Entdecker schon in Amerika. Als nächstes ging es nach Amerika. So ging das los. Und ich denke, es ist echt ziemlich eindeutig, dass diese große Migration, die von Europa nach Amerika ging, den Kulturen, die es in Amerika schon gab, nicht gut getan hat. Ich glaube, das ist mal vorsichtig formuliert. Ja. Auf dem gesamten amerikanischen Kontinent hat keine einzige alte Kultur überlebt. Nicht eine. Die sind alle weg. Jetzt kann man sagen, okay, Nordamerika war relativ leerer Raum. Dort haben zwar Menschen gelebt, die Prärie-Indianer und auch nicht nur die Prärie-Indianer waren in der Prärie, auch in den Küsten und so, aber im Vergleich zur Größe des Kontinents war es relativ dünn besiedelt. Anders als in Mittelamerika und Südamerika, wo richtig große Völker auch waren, also die Staaten hatten, ob das jetzt die Maya waren oder Azteken oder in Südamerika die Inka. Letztens haben wir vom Amazonas geredet, mit 20 Millionen Einwohnern. Das sind richtig viele Menschen gewesen. So. Nordamerika war leer, relativ leer. Aber trotzdem, egal ob das da oben ist, wo es nur so Stämme gab oder unten, wo es wirklich Hochkulturen gab, bis runter nach hier an den Zipfel von Südamerika, es hat keine einzige von diesen uramerikanischen Kulturen hat überlebt. Nicht eine. Es gibt noch Nachfahren, aber es gibt keine Kultur mehr. Es gibt keine Inka-Kultur mehr. Also es gibt nur noch Nachfahren von denen. Die sind heute noch in den meisten Teilen von Amerika tatsächlich Bürger zweiter Klasse. Das ist das noch Tragischere, bis heute. Und das ist so ein Punkt, der sich hier durch meinen heutigen Beitrag wie so ein roter Faden durchzieht. Dass sich diese Dinge über längere Zeit auch nicht heilen. Da werden Wunden aufgerissen und die heilen nicht so schnell. Die Indianervölker sind bis heute noch nicht wirklich auf Augenhöhe. Es gibt heute noch Reservate, es gibt heute noch innerhalb der Staaten. Und selbst bei so Staaten, wo eine überwiegende Indianerbevölkerung ist, das sind gar nicht so viele, Ecuador, Guatemala, glaube ich auch. Selbst dort, und ich habe das ja mit eigenen Augen gesehen, ich war in Guatemala und dort sind die Indigenen, das sind Menschen zweiter Klasse im eigenen Land. Bis heute noch. Obwohl, wann sind die Spanier dort hingekommen? Das ist 500 Jahre her. So lange hat sich da nichts geheilt. Und hier mal ein Bild von einer Indianerdemonstration. Ich sage jetzt Indianer oder ich weiß nicht, politisch ist es vielleicht nicht ganz korrekt, man meint Indigen, aber ich habe volle Sympathie auch und Respekt vor den Leuten. Ne? Nennen wir es halt Indigen. Eine Demonstration, das war zu dem Kolumbustag. 1992 gab es ja da riesen Feiern in Amerika, 500 Jahre Kolumbus und was für ein toller Tag. Aber seitdem, und damals war es schon so, haben eben auch einige von den Ureinwohnern, von den Nachfahren, haben gesagt, hey, was ihr gemacht habt, das ist Landraub. Ihr habt das Land erobert. Da waren schon Menschen. Da haben schon Menschen gelebt. Und es ist nicht so gewesen, dass da eben ein Kulturaustausch stattfand. Dass erst dann die Spanier gekommen sind und das gesehen haben, dass man sagt, ey, wow, da sind ja schon Menschen. So, ey, lass uns mal auf Augenhöhe begegnen. Hallo Brüder, so, hey, schön euch zu sehen. Wie geht's euch? Hey, wir kommen aus Europa. Guck mal hier, so sieht's bei uns aus. Ein paar Bilder oder so und sich austauschen. Nie war das so. Nie. Also vielleicht gab es ganz vereinzelt bei Menschen solche Begegnungen. So. Aber im Großen und Ganzen war das eine einzige Eroberung. Von Anfang an. Man hat den Menschen, und darüber haben wir auch schon gesprochen, bei dem Thema, wo es um die Rassen ging, man hat den Leuten dort die Menschlichkeit abgesprochen. Also das sind ja gar keine Menschen. Also das sind wie Affen und deswegen brauchen wir die auch nicht wie Christen behandeln oder sowas. Ja? Also was das allein zeigt, ist, seit 1492, das sind 500 Jahre, und es gibt immer noch Menschen, und es sind nicht so wenige, die in Amerika sagen, hey, wir werden unterdrückt. Nach 500 Jahren, das muss man sich überlegen, dass das immer noch nicht geheilt ist. Das ist die Tragödie, die dahinter steht, hinter solchen Migrationen. Da werden Fakten geschaffen, die dann später ganz, ganz schwierig wieder zu heilen sind. Ne? Wo wir da in Amerika sind. Ein Beispiel, was ich selbst erlebt habe, das ist wirklich heftig. Das ist ganz im Süden von Amerika. Gehen wir mal zurück zu der Weltkarte hier. Ganz, ganz unten an der Südspitze. Das ist Patagonien und dann vorgelagert nochmal als Insel ist Feuerland. Die Insel Feuerland. Und dann südlich von Feuerland gibt es noch ein paar kleinere Inseln. Und da ist die südlichste Siedlung, die es auf der ganzen Welt gibt. Und dort war ich. Das heißt Puerto Williams, heißt das. Das gehört schon gehört zu Chile. Und das ist eine kleine Insel nochmal südlich von Feuerland. Und das ist die südlichste zivile Siedlung, sage ich mal. Alles andere, was da noch kommt, weiter Süden, Antarktis und so, das ist dann Militär, Forschung oder sowas. Ja. Aber die südlichste Siedlung der Welt ist Puerto Williams. Könnt ihr mal nachschauen. Ein krasser Ort, könnte ich euch ganz viele Storys erzählen dort. Aber was ich hinaus möchte in diesem Kontext, ich war dort relativ lang, länger als mir lieb war in Puerto Williams, weil es war einfach nicht ganz einfach hinzukommen, aber es war noch schwieriger, dort wieder wegzukommen. Da gibt es keinen Public Transport. Und jemals an einem Tag ist dort ein amerikanisches Kreuzfahrtschiff gekommen. Und da steigen dann vielleicht, es war echt nur eine Handvoll Amerikaner, die überhaupt ausgestiegen sind. Es sind vielleicht 20, vielleicht 30, die da ausgestiegen sind. Der Rest, der interessiert sich gar nicht dafür. Die bleiben auf dem Kreuzfahrtschiff und gamblen, trinken und haben ja Party. Aber diese 20, 30 Leute steigen halt aus. Und da waren dann zwei ganz altes Indianerpärchen, ein Mann und eine Frau. Eigentlich waren es Bruder und Schwester, aber ich habe die dann gefragt. Ja. Die waren beide so richtig alt und greis und die haben da so ein bisschen so indianische Andenken verkauft, ein bisschen Handwerk oder sowas. Ja. An diese 10, 20 völlig losgelösten Kreuzfahrtler, die da angekommen sind. Ja. Und als das Boot dann wieder weg war, die Indianer waren immer noch da. Ich habe mit denen dann so geredet. Nicht viel, weil die hatten auch gar nicht wirklich großes Interesse, auch mit mir zu reden. Nur so ein bisschen. Aber was ich verstanden habe, ist, dass die beiden waren die Letzten von ihrem Volk. irgend so ein kleiner Stamm. Dort unten sind natürlich die Stämme winzig gewesen, kleine Ethnien. Aber es sind eigene Ethnien mit einer eigenen Tradition und Sprache. Es waren die letzten von ihrem Volk. Die letzten zwei. Steinalt, keine Kinder. Und die sitzen da halt am Meer ab und dann kommt so ein Schiff vorbei und verkaufen ihren Nippes. Und sie sehen einfach ihre Welt untergehen. Ne? Sie sind die Letzten. Das hat mir echt damals richtig wehgetan. Ne? Ja, wir bleiben in Amerika, lassen jetzt aber mal so diesen Konflikt der weiße Migration und was es mit den einheimischen Kulturen angerichtet hat, das lassen wir jetzt mal hinter uns, sondern kommen zum nächsten. Amerika wurde auch, es gab große Migrationsströme nach Amerika aus Afrika. Stichwort Sklaverei. Ja, auch das ist Migration. Migration an sich ist erstmal wertneutral. Ob jetzt Migration freiwillig stattfindet oder erzwungen wird, ist erstmal, es ist halt Migration. Fakt ist, dass es natürlich viele, viele Menschen gab, die aus Afrika nach Amerika gebracht wurden, gegen ihren Willen. Ne? Und wir alle kennen diese Geschichte, Sklaverei. Und auch das ist jetzt Jahrhunderte her. Aber wenn du heute nach Amerika schaust, diese Probleme zwischen Schwarz und Weiß, die sind immer noch nicht geheilt. Das ist genau das Gleiche. Nach Jahrhunderten ist dort nichts geheilt. Also nichts ist vielleicht übertrieben. Es gibt schon viele Bereiche des Lebens und einen Haufen Lebensgeschichten, wo Schwarz und Weiß dann einfach normal miteinander umgeht, so auf Augenhöhe. So. Aber wir kennen das. Aus Amerika kommen ständig Nachrichten, Rassismus und diese ganzen Themen. Und beim Thema zu den Rassen habe ich auch gesagt, dass es ist ein amerikanisches Problem, was jetzt bei uns importiert wird im Zuge des amerikanischen Kulturimports. Aber in Amerika ist das eben ein Riesenthema. Und zwar zu Recht, weil es gibt diese Unterschiede. Und bis heute sind viele Afroamerikaner tatsächlich Bürger zweiter Klasse. So. Das ist so in Amerika. Und es ist noch nicht so lange her. In unserer Lebzeit oder in meiner Lebzeit, da war es noch krasser. Das ist jetzt eh schon besser geworden. Aber wenn man so guckt, wie das noch in den 60er Jahren war, in den 70er Jahren. Es ist nicht geheilt. Hier, 70er Jahre. Viele von euch wissen, ich bin auch großer Musikfreund. Ja, und vor allem spezialisiert so auf, oder meine Lieblingsmusik ist so 60er, 70er, 80er Jahre. So. Da kenne ich mich auch aus, bin ich Connoisseur. So. Und ich mag auch richtig gern so die afroamerikanische Musik aus der Zeit. Soul, Rhythm and Blues, Funk. Das ist echt auch so mein Ding. Und viele von den Bands damals, oder muss noch weiter ausholen. In den 60ern war ja diese Bürgerrechtsbewegung. Und viele von den Schwarzen sind in Amerika sind an den Punkt gekommen, so, wir werden hier keine Gleichheit erreichen. Wir werden hier keine Gleichheit erreichen in Amerika. Wir sind immer noch im schwarzen Ghetto und das schwarze Ghetto, da investiert der Staat nichts. Es gibt immer noch diese Parallelgesellschaften. Und viele von den Schwarzen, die dann durch diese Bürgerrechtsbewegung auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen bekommen haben, und überhaupt die 60er waren ja so eine Zeit, wo dann sich viel bewegt hat, viele von denen haben sich dann wirklich diese Fragen gestellt, so, was bin ich als schwarzer Amerikaner? Und das sind diese entscheidenden Fragen, auf die ich auch immer hinweise, Leute, das ist, um was es geht im Leben. Du musst deine Identität finden, du musst rausfinden, wer du bist. Und deswegen ist das völlig richtig und ich unterstütze es, wenn du dich als schwarzer Amerikaner fragst, so, hey, wer bin ich? Was mache ich hier eigentlich? Wie bin ich hierher gekommen? So. Und in dieser Zeit, so 70er Jahre, da gab es dann einen Haufen großartige Künstler, Musiker vor allem, die sich damit beschäftigt haben, die sich damit auseinandergesetzt haben und die halt festgestellt haben, hey, wir gehören ja eigentlich nicht her. Eigentlich unsere ganzen Wurzeln sind Afrika. Und da gibt es ganz großartige Texte. Das zeigt sich in der Musik, das zeigt sich in den Instrumenten, die genommen werden, in den Moden, Afro-Look, Klamotten, die man anzieht, in der Namensgebung, die sich Künstler geben. Da ist ein ganz großes Erwachen gewesen bei den Afroamerikanern, dass ihre Wurzeln, ihre Roots in Afrika sind. Ja, und das nach Jahrhunderten, obwohl sie der letzte Vorfahr von irgendeinem schwarzen Afroamerikaner heute, das ist vielleicht schon Jahrhunderte her, dass der letzte Vorfahr in Afrika gewesen ist. Und trotzdem, auch nach Jahrhunderten sind die noch nicht sozusagen wirklich angekommen in Amerika. They don't belong there. Und da gab es tatsächlich auch in den 60ern, 70ern schon Überlegungen auch, vielleicht sich wieder zurück nach Afrika zu bewegen. Und einzelne Leute haben das auch gemacht, gerade welche, die dann den politischen Kampf gewählt haben. Viele von denen waren in Amerika nicht mehr sicher und sind auch dann nach Afrika gegangen. Ja. Und diese Idee, die ist auch schon viel älter. Und das ist auch interessant. Das ist das Nächste so. Es war schon im 19. Jahrhundert, Anfang 19. Jahrhundert war es schon so, dass wenn Sklaven befreit wurden oder frei geworden sind, und das war ja ein gradueller Prozess. Das war nicht nur jetzt amerikanischer Bürgerkrieg, bing, und danach war alles vorbei, sondern es ging über Jahrzehnte hinweg, dass einzelne Staaten in Amerika, insbesondere von den Nordstaaten, schrittweise die Sklaverei aufgelöst haben. Und das war so ein Prozess, der über Jahre ging, dass halt immer wieder dann auch Schwarze auf einmal frei waren. Und dann hat sich die Frage gestellt, was machst du jetzt mit deiner Freiheit? Und da gab es mehrere Überlegungen. So. Keiner hat damals daran gedacht, naja, wir bauen jetzt eine multikulturelle Gesellschaft auf. Das war für die Menschen damals im 19. Jahrhundert völlig undenkbar. Und zwar sowohl für die Weißen als auch für die Schwarzen. Die haben beide also gesehen, zusammenleben können wir nicht. Weil das passt einfach nicht. Ja. Und dann waren halt die Ideen, was macht man? Und da kamen dann schnell Ideen auf, man könnte den Schwarzen in Amerika ein eigenes Land geben. Jetzt nur mal als Beispiel, ich weiß nicht, ob das wirklich diskutiert wurde, aber man könnte sagen, hier, wir nehmen den Staat Texas und das wird jetzt, da könnt ihr alle euer Zuhause finden. Und dann gründet ihr einen eigenen Staat, der muss dann nicht mehr Teil der USA sein, kann vielleicht zusammenarbeiten, wie auch immer. Aber ihr gründet euren eigenen Staat. Das war so die eine Idee. Das hat sich aber nie realisiert, weil natürlich zu dem Zeitpunkt, dann, da müsstest du ja wieder ganz viele Leute enteignen und so. Das hat nicht funktioniert. Aber dann gab es auch noch andere Ideen, schon von Anfang an. Das war die Idee, doch wieder zurück nach Afrika zu gehen. Zurück in die Homelands, repatriieren. Und diese Idee, die hatten sowohl Schwarze selbst, als auch eben Weiße, die sich darum gekümmert haben. Und da wurde dann eine Gesellschaft gegründet, das ist die American Colonization Society. Und da ging es nicht darum, Amerika zu kolonisieren, weil es war ja schon kolonisiert, sondern es ging darum, in Afrika Land zu finden, wo dann die Schwarzen aus Amerika wieder zurückgehen können, um dann ihr eigenes Land zu gründen. So. Und das ist eigentlich echt eine Idee, die ist aus gutem Willen heraus entstanden. Ja, das ist eine gute Idee gewesen. Aber es ist auch ein Beispiel dafür, wie gute Ideen oder gut gewollt nicht unbedingt gut gemacht bedeuten. Ne? Denn, wie gesagt, die Idee ist gut. Zurück nach Afrika und dann wieder Wurzeln schlagen und ins Homeland bringen. Ne? Und das hat man tatsächlich gemacht. Über Jahrzehnte hinweg. Und hat Schwarze aus Amerika hier in Westafrika angesiedelt. Und da gibt es ein kleines Land hier, also so klein ist es gar nicht, aber ist auf der Weltkarte relativ klein hier in Westafrika. Das heißt Liberia. Liberia. Und das klingt vielleicht ein bisschen afrikanisch so, aber wenn man genau drüber nachdenkt, ist ein lateinisches Wort. Liber, Freiheit. Liberia. Und hier sehen wir uns mal hier die... Achso, sorry, das wollte ich euch auch noch zeigen, das Bild hier. Muss nochmal zurückgehen. Hier nochmal so typische Kunst, afroamerikanische Kunst Anfang der 70er Jahre. Allein schon das ist eine Schallplatte hier. Ja? Allein schon der Titel Soul of a Nation. Welche Nation sind denn die Schwarzen? Die haben von der Black Nation gesprochen. Die sind nicht Teil der US-Nation. So haben die sich nicht gesehen. Sondern es ist eine eigene Nation. Und die wissen nicht, wohin mit sich. Afrocentric Visions in the Age of Black Power. Und dann halt so verschiedene Musik. Übrigens, wenn ihr Bock habt auf so Musik, ja, ich bin auch nach wie vor, ich mache nach wie vor auch Radio. Könnt ihr mal reinhören bei Radio Emergency. Immer Montagabend mache ich immer Musik. Und dann gerne auch sowas. Also ich spiele alle möglichen Musik, aber diese Sachen auch. Und erzähle dann viel auch von den Geschichten darüber. Aber das nur dazu. Also das hat eine ganz große Kraft gehabt. Ja. Aber jetzt diese Bewegung eben zurück nach Afrika. Das ist die Nationalflagge von Liberia. Kommt einem irgendwie bekannt vor, oder, das Design? Ja, natürlich, das ist ein Absprengsel sozusagen von den Stars and Stripes, von der US-Flagge, die wiederum selbst da nur ein Abkömmling ist der East India Company, aber das nur am Rande. So. Aber das zeigt schon, dass die Flagge von Liberia, es kommt aus Amerika, es ist eine amerikanische Kolonie, wenn du willst. Die Hauptstadt von Liberia ist Monrovia. Die ist benannt nach dem amerikanischen Politiker Monroe, war glaube ich auch mal US-Präsident. Und das war einer von den Leuten, die eben diese Repatriierung, diese Remigration angeschoben haben. In guten Willen, möchte ich mal sagen. Also ich glaube nicht, dass das böse war, dass ich gesagt habe, wir müssen jetzt rauskicken. Sonst war echt die Idee, was machen wir mit der Situation? Sklaverei heben wir auf, aber jetzt haben wir die Leute da, was machen wir? Hier können sie nicht bleiben, hat man sich damals gedacht, aber okay, dahin. Ne? Wie gesagt, eigentlich ein guter Gedanke, ja. Aber was ist passiert? Ist es gut ausgegangen? Das erste Schiff von amerikanischen Schwarzen, das in Afrika wieder angekommen ist. Das war 1810. Und dann kam Schiff auf Schiff. Und was die Schwarzen gemacht haben, die dort zurückkommen nach Afrika, es war keineswegs so, dass die in Afrika angekommen sind und dann von der einheimischen Bevölkerung, die ja auch dort, da haben ja Menschen gelebt, dass die sich dann eben wieder kulturell auf Augenhöhe begegnet sind, gesagt haben, so mit offenen Armen, hey, welcome brother, so, oder welcome back, weißt du, irgendwie, und jetzt gemeinsam lass uns hier was aufbauen, einen freien Staat, eine Vision von, auch mit schwarzem Stolz, weißt du, mit Kraft. Das war von Anfang an nicht so. Sondern was ist passiert? Die Amerikaner, man nennt sie bis heute noch die Amerikoliberianer, den Begriff benutze ich jetzt, die Amerikoliberianer, die haben sofort ein System installiert, was im Grunde genommen eine Kopie ist von dem, was sie in den USA und in den Südstaaten gelernt haben. Nämlich so ein Plantagensystem. Die haben dort große Plantagen geschaffen und diese Plantagen brauchen natürlich Arbeiter. Das ist genau die gleiche Situation wie in den Südstaaten gewesen. Und die einheimische Bevölkerung, die dort in Liberia war, das sind halt alles dann Leute, die noch in Stämmen organisiert sind. Ja. Gibt es verschiedene Stämme. Das ist auch so, weißt du, keiner von diesen Ländern dort in Afrika, vor allem in Westafrika, sind jetzt irgendwie wirklich Nationalstaaten in dem Sinne. Nationalstaat ist ein Konstrukt. Das ist ein Konstrukt von Macht. Es gibt keine liberianische Nation und auch keine Nation von Gambia oder von Kamerun, sondern das sind alles ja, diese Staaten sind in den Hinterzimmern von irgendwelchen Kolonialherren entstanden. Die Grenzen sind völlig willkürlich. Vor Ort stellt sich die Situation ganz anders dar. Es gibt halt Stämme, es gibt Ethnien, es gibt Völker. Und die sind nicht alle gleich, das sind nicht alles, ihr seid dann alle Schwarzen, deswegen versteht ihr euch gut miteinander. Nein, das sind verschiedene Völker so. Und es gibt, glaube ich, in Afrika, es wird echt nur eine Handvoll voll Länder, wo man sagen kann, das ist eine mehr oder weniger einheitliche Ethnie, also wo es nur ganz, ganz geringe, vielleicht so vernachlässigende Minderheiten gibt. Gibt es nur ganz wenig. Die meisten Länder sind halt mehrere Stämme so. Und diese Stämme, die dort gelebt haben, die wurden von den Amerikoliberianern sofort als minderwertig angesehen. Als Wilde, das sind Bürger zweiter Klasse. Und man hat die, wahrscheinlich kann man nicht sagen versklavt, aber man hat sie halt ausgebeutet. Das ist ja wie in Amerika auch gewesen. Als in Amerika die Sklaverei abgeschafft ist, standest du jetzt als Schwarzer keineswegs besser da als vorher. Du hattest zwar die Freiheit, aber du warst ganz unten in der Gesellschaft. Du hattest keine Bildung, du hattest keinen Zugang zu Bildung, zu Entwicklung. Du hattest kein Geld, du hattest kein Land, nichts. Du warst Bürger zweiter Klasse. Auch wenn du nicht mehr Sklave warst, aber du warst nicht ein freier Mensch, wie wir das verstehen. Ne? Sondern für die meisten Sklaven hat sich nichts geändert. Also ich meine, du hast dieselbe Arbeit gemacht wie vorher. Du hast auf diesen Plantagen gearbeitet, ob das Baumwolle ist oder Zucker oder Erdnuss, was auch immer. Und vorher warst du halt Sklave und jetzt warst du halt sowas wie ein Lohnleibeigner. Also sowas so in irgendeinen Pachtvertrag reingedrückt und hast halt dieselbe Arbeit gemacht. Dein Leben hat sich de facto nicht wirklich geändert. Ja. Und so haben die es in Liberia auch gemacht. Die haben dann diese einheimische Bevölkerung dort in diese Plantagen reingezwängt. Zum Teil mit Gewalt. Da sind Leute gestorben. Da gab es Menschenhandel. Da gibt es diesen berühmten Fernando Po-Inzident. Ah, Fernando Po. Da muss man so ein bisschen so zur Seite, so einen kleinen Umweg mal machen, ja, von unserem Mainstream-Vortrag. Fernando Po, habt ihr schon mal gehört? Ah, manche von euch wahrscheinlich schon. Das taucht in der berühmten Illuminatus-Trilogie auf von Robert Sher und Robert Wilson. Kann ich echt nur empfehlen, hey, Kultbücher aus den 70er Jahren. Illuminatus heißen die, wirklich abgefahren. Und einer von den Schauplätzen in diesen Büchern ist diese kleine Insel Fernando Po. Und die gibt es tatsächlich und das ist dort bei hier in Westafrika und da gab es auch diesen Skandal, wie eben Deals gemacht wurden, dass aus dem Hinterland von Liberia, die Amerigo-Liberianer haben da Leute eingefangen, haben die nach Fernando Po in die Plantagen gebracht. Und dann alles gegen ihren Willen und so weiter. Es wurde so ein System dort installiert. Völlig ungerecht. Es ist eben nicht so, dass sich die Schwarzen dann auf Augenhöhe begegnet sind und gesagt haben, hey, jetzt sind wir Brothers. Sondern von Anfang an eine höchst ungerechte Verteilung. Ja. Und auch da wieder, das hat sich bis heute nicht geheilt. Null. Wir haben jetzt heute 2019 und es ist immer noch, es gibt immer noch in Liberia, gibt es eben diese Herrscherkaste oder die den Anspruch haben auf Herrschaft, das sind alles diese Amerigo-Liberianer. Und dann gibt es halt Leute aus den Stämmen. verschiedene Stämme auch. Und in den 90er Jahren, eigentlich schon in den 80ern ging es los, ist dieser Konflikt richtig eskaliert. Da gab es einen Bürgerkrieg in Liberia, der gut 10 Jahre ging. Und das war einer der übelsten Bürgerkriege, die wir uns auch vorstellen können. Einer der übelsten Bürgerkriege. Und da waren das genau diese alten Fronten, die waren da immer noch genau da. Und zu diesem Bürgerkrieg in Liberia, da könnte man wirklich viel erzählen, weil also das ist auch echt eine abgefahrene Geschichte. Und ich werde das vielleicht an anderer Stelle mal machen. Aber heute möchte ich es auch nur als Beispiel heranführen, dass du durch solche Migrationen ein Chaos stiften kannst, ein Durcheinander stiftest, was schwer, schwer, schwer zu heilen ist. Unabhängig davon, ob es Weißen sind. Hier reden wir nur von Schwarzen und Schwarzen. Hier übrigens aus dem Bürgerkrieg bizarre Bilder. Da sind diese ganzen Kindersoldaten aufmarschiert. Viele von denen total gebrainwashed, mit okkulten Voodoo-Praktiken. Das sind üble Dinge. Also wirklich, machen wir mal vielleicht eine eigene Sendung dazu. Oder ich baue es mal in was anderes rein, weil das sollte man sich mal auch mal genauer anschauen. Aber hier streifen wir das nur. Und nehmen es halt wieder als weiteres Beispiel, wie Migration letzten Endes dort nur Unruhe gestiftet hat in dem Land. Und es bis heute keine Perspektive zur Heilung gibt. Das muss man leider so sagen. Ja, wir können gehen zurück zu unserer Weltkarte hier. Wir bleiben noch ein bisschen in Afrika. Man könnte da viele andere Beispiele nehmen, aber wir gehen jetzt runter nach Südafrika. Ja, das kennen wir auch alle, das Grundnarrativ Südafrika, auch wieder weiße Siedler aus Europa, aus England und auch aus den Niederlanden, siedeln sich dort unten an. Und das Grundnarrativ ist klar, weißer Europäer kommt, unterdrückt die einheimische Bevölkerung, früher oder später entsteht dann auch dieser Apartheidstaat und so weiter, kennen wir alles. Ja. Ganz einfach ist es natürlich nicht. Auch hier wieder ein Thema, wo man viel mehr Zeit darauf verwenden könnte. So. Aber als diese weißen Siedler dort unten ankamen, an Orten wie die heute Kapstadt sind und so, ist es mitnichten so einfach, das Narrativ, dass da überall schon bestehende Länder waren und die Weißen das erobert haben. Sondern tatsächlich weite Teile von diesem Südafrika waren auch relativ leer. So ähnlich wie vielleicht in Nordamerika. Und viele von den Schwarzen, die jetzt beispielsweise in Kapstadt leben und auch dort geboren sind, deren Vorfahr vor 200 Jahren, der war keineswegs da unten, ja, sondern die kamen aus anderen Regionen Afrikas. Und tatsächlich erst dieses Etablieren von diesem südafrikanischen Staat hat dann auch natürlich wiederum zu Migrationsbewegungen geführt, die da reingehen. Aber definitiv, mir geht es auch gar nicht darum, jetzt irgendwo hier Partei zu greifen. Also da gab es viel Unrecht. Ich meine, da gab es diese Burenkriege, da gab es Unterdrückung. Und das Apartheid-System ist auch, es ist ein Unrechtssystem. Ja, das kann nicht richtig sein, ein Land, wo es hier so eine Herrscherkaste gibt und eine Menge von Unterdrückten. Das kann nicht richtig sein. Es hat ökonomisch funktioniert, das muss man sagen. Es hat wirtschaftlich funktioniert, aber moralisch ist es falsch. Ja, keine Frage. Aber dient dann eben wieder als Beispiel. Guck mal, das Migration findet statt und es kommt nicht zu einer Heilung. Es kommt nicht zu einem, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, sondern es ist ein permanentes Hin oder Her. Die einen unterdrücken die anderen. So stellt sich das fast immer dar. Und so war es eben auch in Südafrika bis hin zu Apartheidstaat. Ja. Ähnlich war die Situation hier in diesem kleinen Land hier oben. Das heißt Simbabwe. Früher hieß es Rhodesien, auch abgefahren. Schon benannt nach einem einzelnen Engländer, Cecil Rhodes. Das ganze Land heißt so. Rhodesia. Weißt du? Ich meine, Privatbesitz. Ein Land. Das ist, ich weiß es nicht, das ist vielleicht so groß wie halt Deutschland oder sowas. Ja. Ey, früher Rhodesien. Dann gab es eine Revolution, Mugabe und jetzt ist es halt Simbabwe schon seit den 70ern. Und was hat man dann da gemacht? Dort hat man dann sozusagen versucht, diese Wunden der Migration zu heilen, indem man es komplett auslöscht. Man hat all die Weißen enteignet, die dort ihre Großgrundbesitzer waren, große Farmen hatten. Man hat die enteignet und hat die, ja, auch durchaus mit Gewalt dann vertrieben einfach so. Und auch dort großes Unrecht passiert. Und es hat aber dazu geführt, dass als dieses weiße Plantagen- und Farmersystem zusammengebrochen ist, also man hat die Weißen vertrieben, aber danach ist auch dieses ganze System zusammengebrochen. Das heißt, es gab dann wirtschaftlich wirklich einen enormen Abschwung für Rhodesien, dann eben Simbabwe, was dann wiederum dazu geführt hat, dass dort Push-Faktoren entstehen. Einer der großen Push-Faktoren ist eben auch, ey, wenn du in einem Failed-State lebst, wenn du irgendwo lebst, wo du keine Lebensperspektive hast, weil die Wirtschaft so desolat ist, dass es keine Möglichkeit gibt für dich oder eben auch für deine Kinder dann irgendwie eine Ausbildung zu bekommen, irgendwie sich ein Leben aufzubauen. Das ist einer von den Push-Faktoren. Dann wollen die Leute weg, ist klar. Und was ist dann passiert? Und wir reden jetzt von unserer Zeit, also jetzt aktuell, hier 2000er Jahre. Und das ist ein Trend, der weiter anläuft. Viele wollen raus aus Simbabwe. Ja, wo wollen sie hin? Klar, nach Südafrika. Und dort gibt es dann auch Riesenprobleme. In Südafrika sind die nicht willkommen. Dort ist es zum Teil zu Riots, also zu Gewaltausbrüchen gekommen, wo Leute getötet werden. Auf den Straßen kämpfen dann gegeneinander Südafrikaner gegen Simbabwe. Und es ist hier keineswegs so, jetzt in diesem Problem, die wir schildern, dass jetzt da die weißen Südafrikaner gegen die schwarzen Migranten aus Simbabwe kämpfen. Nein, es sind die schwarzen Südafrikaner, die gegen die schwarzen Migranten aus Simbabwe kämpfen. Das ist halt auch wieder eins von den Beispielen dafür. Es ist letztens egal, welche Völker du nimmst, welche Zeit du nimmst. Wenn du diese Migrationswellen hast, kreiert das Stress bei den Menschen. Das ist was hier der rote Faden ist. Es kommt immer Unruhe. Und das heilt sich nicht so einfach. Und hier, ich meine, das sind letztens von der Ethnie her dieselben oder ähnliche Leute so. Aber es gibt ja keine Simbabwe-Nation oder sowas, sondern das sind Leute, die haben alle so ihre Stammesvergangenheit. Und da wird es auch diese Stammesrivalitäten werden dann auch mit reinspielen. Aber grundsätzlich könnte man ja eigentlich meinen, hey, die müssen doch gut miteinander auskommen. Aber es ist leider nicht so. Sondern die Wahrheit ist, dass es dort zu extremen Gewalt kommen kann und dass diese Probleme nicht einfach zu lösen sind, dass es schwierig ist und dass es zum Teil Jahrhunderte dauern kann und Jahrhunderte diese Probleme weiter transportiert werden. Ne? Ja, wo wir schon in Afrika sind, man könnte noch viel mehr Beispiele ansprechen, zum Beispiel auch hier verläuft eine Grenze so durch Afrika, durch eine Kulturgrenze. Die nicht hier staatlich gekennzeichnet ist, weil wie gesagt, diese Staaten sind alles Kunstgebilde. So. Hier ist noch das große Land Sudan, heute ist Sudan zweigeteilt, genau entlang dieser Grenze. Im Norden die arabische Welt und arabische Kultur und darunter Schwarzafrika. Ey, die beiden, das reibt sich seit Jahrhunderten auch. Da ist auch null irgendwie Freundschaft oder Gleichberechtigung zu erkennen, sondern die Araber drücken die Schwarzafrikaner immer weiter nach Süden. Heute nicht mehr ganz so sehr, aber das ist so diese Entwicklung, die es da gab. Und die Probleme, die da sind, auch zwischen Arabern oder arabischer Kultur und Schwarzafrika, die sind riesig. Und auch da heilt sich nichts. Sonst es wären tatsächlich solche Konflikte, die können auch ganz schnell wieder losbrechen, wie wir es heute in Libyen erleben. Da bricht die öffentliche Ordnung zusammen. Ja, der Staat Libyen von Gaddafi wurde komplett zerstört. Ja, und dann brechen diese Dinge wieder hoch. Und wir haben heute die Situation, das muss ich mir mal vorstellen, dass in einem Land wie Libyen, das ist am Mittelmeer. Das ist nicht hier Schwarzafrika, das ist am Mittelmeer. Das ist im Grunde fast schon unser Kulturraum. Das ist in Libyen, gibt's Lager, wo schwarze Afrikaner, die werden dort eingesperrt. Wie in so Konzentrationslagern. Die sind völlig rechtlos. Die haben überhaupt keine Rechte mehr. Es ist unglaublich, dass solche Dinge passieren. Und da kann man erkennen, wie so alte Konflikte, wie die sofort wieder hochbrechen. Komm, nimmst du die Ordnung weg, ja, dann bang, ist das wieder da. Und Sudan, wo wir gerade waren, da ist es auch so, dieses Kunststaat Sudan ist zerfallen. Es gibt zwei, jetzt Südsudan und Nordsudan. Aber wie genau da die Grenze läuft, was jetzt das auch für Minderheiten bedeutet, wenn du als Schwarzafrikaner mehr in dem arabischen Teil bedeutest, schwierig, schwierig. Über Jahrhunderte, da heilt sich gar nichts. Man könnte auch jetzt noch viel mehr sprechen über arabischen Raum. Lass uns nur kurz andeuten, weil wir reden über Migration. Springen wir jetzt wieder in die Jetztzeit. Jetzt diese Golfstaaten, Saudi-Arabien, Katar, Oman, Vereinigte Arabische Emirate, die alle auf diesem großen Geldschatz sitzen, das schwarze Gold, der Öl und Erdgas. Das sind große Migrationsziele, wenn du die Statistik anschaust. Und dann denkst du, wer migriert dahin? Ja, was zählt da? Da zählen die ganzen Gastarbeiter. In so einem Land wie Katar, wo demnächst aber hier Fußball-Weltmeisterschaft ist, da ist die Ratio 1 zu 5. Also es gibt fünfmal mehr Gastarbeiter dort als Einheimische. Aber die Gastarbeiter, das ist die Migration. Die kommen dann eben aus Pakistan, die kommen hier aus Afrika, aus Äthiopien oder sowas und die gehen dorthin zum Arbeiten. Die sind aber vor Ort auch Bürger zweiter Klasse. Absolut, nicht nur zweiter Klasse, sind rechtlos. Also, da, ich meine, die Geschichten sind so viele wie den Gastarbeitern, die dort kommen, die Pässe weggenommen werden, die werden de facto wie Sklaven gehalten. So. Das ist auch Migration. Wenn du jetzt rein die Statistik anschaust, sagst du, ja, guck mal, Katar, das ist ein Migrationsland. Aber ich meine, was bedeutet das für die Menschen? Heißt es, dass sie sich wirklich dort begegnen und dann irgendwie gemeinsam davon noch profitieren? Nein, die einen unterdrücken die anderen. Das ist die traurige Wahrheit dort. Ja. Aber auch da möchte ich gar nicht so viel Zeit verlieren, sondern möchte jetzt noch hier zu so einem ganz kleinen Land hier oben kommen, hier im Nahen Osten, Israel. Und wir können nicht diese Sendung Migration im Spiegel der Weltgeschichte hier machen, ohne auch auf die jüdische Geschichte einzugehen. Denn die jüdische Geschichte, die ist voll von Migration. Tatsächlich der Gründungsmythos der Juden sozusagen, wo auch diese ganze Identität geboren wird und auch ihre Religion, beginnt ja mit einer Migration, nämlich mit dem Exodus. Das, was man den Exodus nennt, den Auszug aus Ägypten. Hier mal so ein Bild davon. Das ist eine Migration. Der Auszug aus Ägypten, dann diese Wanderung durch die Wüste, Sinai und dann irgendwann nach Kanaan, das gelobte Land. Das ist Migration, das ist dort der Gründungsmythos. Aber auch hier wieder, wir können die Beispiele mannigfaltig finden. Ich meine, zum einen gab es dort schon Probleme zwischen den Israeliten und den Ägyptern, offensichtlich. Offensichtlich hat sich das da auch nicht eingelebt. Also dass man dann irgendwie, dann sind wir alle Teil von diesem großen Pharao-Land und gut ist. Nein, offensichtlich gab es da auch schon Probleme zwischen der Ethnie, dem Volk der Juden und dem ägyptischen Staat. Offensichtlich gab es da irgendwie Zerwürfnisse, die überhaupt erst zu dieser Migration geführt haben. Aber dann auch, wo sind sie hingewandert? In das Land Kanaan, also das, was heute eben ja, Palästina, Israel ist. Da war es auch wieder nicht so, dass das Land dort leer ist oder dass halt ein paar Leute dort sind und die willkommen heißen, sagen, ja, hey, kommt her, lass uns gemeinsam irgendwie doch noch was Besseres aufbauen. Sondern das ging auch nur mit Eroberung und Krieg. Wenn man das Alte Testament liest, diese Kämpfe dann gegen Kanaan, das sind wirklich mit die düstersten Bereiche, die du in der ganzen Bibel findest. Also da sind ganze Völkermorde und so weiter drin. Hey, tötet sie alle, Frauen, Kinder, weg, weil da ist nichts mit integrieren und sich zusammentun, sondern die einen unterdrücken die anderen. Ja. Und ich meine, dieses Narrativ, wenn man sich jüdische Geschichte anschaut, diese Entwicklung ist ja bis heute so. Ich meine, heute haben wir diese bizarre Situation, dass Israel ist ein Einwanderungsland. Es definiert sich so. Aber es ist nur ein Einwanderungsland für Menschen jüdischen Glaubens. Ansonsten ist es dort eine Zweiklassengesellschaft. Ja. Und ich war selber schon in Israel und Palästina und überhaupt in der Region. Und ich muss sagen, es ist wirklich schwierig dort. Weißt du, du versuchst da relativ neutral daran zu gehen und ich kann mit den Arabern reden, ich kann mit den Israelis reden und ich kann die beide auch verstehen. So, als wenn jetzt mir ein Mensch seine Geschichte erzählt, kann ich das voll nachvollziehen. So. Aber die Zerwürfnisse, die da sind, die sind so tief. Und ich bin wirklich ein optimistischer Mensch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe dort keine Perspektive, wie diese Probleme geheilt werden können. Es ist nämlich auch nicht nur die Religion, dass man sagt, ja, es geht hier um Muslime gegen Juden. Es ist nicht nur die Religion, es geht um Land. Und es gibt dort Palästinenser, die leben seit drei Generationen leben die in einem Flüchtlingslager. Seit drei Generationen, da heilt sich gar nichts. Und diese palästinensischen Flüchtlinge selber wiederum stellen ein Problem dar. Das klingt hart, wenn man sagt, Menschen sind ein Problem, aber es ist... Sie stellen eine Herausforderung dar für die Staaten, die sich um die kümmern müssen. Beispielsweise Jordanien. Jordanien, da leben ganz viele Palästinenser, leben in Jordanien. Aber für Jordanien ist das schwierig. Da gab es schon mehrmals Ereignisse, die hätten fast zu einer Staatskrise geführt. Ja? Und für den Staat Jordanien ist es nicht einfach mit den Palästinensern. Ja? Und ja, lass uns hier nochmal einen kleinen Exkurs machen, wobei es ist eigentlich gar kein Exkurs, weil wir sind beim Thema Migration, aber wo wir bei den Palästinensern sind, das ist wirklich eine Entwicklung, die mir Sorgen bereitet. Ja. Vor ein paar Jahren war es, noch nicht lange her, vor zwei, drei Jahren, da hat irgendeine Studie der UNO ist zu dem Ergebnis gekommen, dass der Gazastreifen Mitte der 2020er Jahre, also recht bald, unbewohnbar sein wird. Dass es also ein Landstrich ist, wo Menschen eigentlich nicht leben können. stellt sich die Frage, was wird mit den Palästinensern? Was passiert mit denen? Das ist wirklich eine große, große Frage. So. Die Palästinenser sind ein Volk, die haben kein Land. Und eine Zwei-Staaten-Lösung, ich weiß nicht, ob das klappt, ob das realistisch ist. Man hat da jetzt schon so lange irgendwie versucht, Friedensverhandlungen, Roadmap und Konzepte zu entwickeln, aber es ist schwierig, da eine Zwei-Staaten-Lösung zu finden. Ich sag's ganz ehrlich, ich bin da skeptisch. So. Und es ist so paradox, dass die Juden, die ja selber in Europa erfahren haben, was Verfolgung bedeutet und auch selber in dieser Situation waren, dass sie ein Volk sind, was kein Land hat, ja, und was darunter gelitten hat. Das ist ja die ganze Idee von Zionismus gewesen, dass man sagt, hey, ein Homeland für die Juden, so, weil damit die endlich mal ein Land haben. Und dann werden auch diese ganzen Probleme so, werden dann gelöst. Also die Probleme zwischen Juden und Christen und so weiter, weil das wäre dann deren Land, alles gut. Das war schon die Idee von den Zionisten. Aber was wird aus den Palästinensern? Denn jetzt ist es umgekehrt. Jetzt sagen, wenn du jetzt in Israel bist und mit Israelis sprichst, die machen sich Gedanken über die palästinensische Frage. Und ich weiß, das klingt so krass als Wort, weil das ist so ähnlich wie die jüdische Frage. Und das ist ja schon was, das will man fast gar nicht aussprechen, weil es kommt einem schon so verachtend vor. Aber das Thema jüdische Frage, das haben die Zionisten haben es ja auch diskutiert. Die jüdische Frage, wie können wir das lösen? Hey, wir sind ein Volk ohne Land. Und die Idee der Zionisten war dann Homeland. Ja? Nicht alle Juden fanden das so, aber die Zionisten haben gesagt, das ist das Beste. Und ich bin mir auch sicher, weißt du, Zionismus ist so umstritten heute. Und es ist klar, weil es Riesenprobleme schafft. Aber ich bin mir auch sicher, viele von denen, die von den frühen Zionisten oder auch von denen, die unterstützt haben, die haben das aus gutem Willen gemacht, weil die haben auch gesehen, hey, wir müssen den Juden doch mal irgendwo einen Platz auch geben, dass die ihr Land haben. Also viele von denen haben da nicht nur negativ gedacht oder jetzt antisemitisch, sondern das ist eine faire Sache, gebt denen Land. Und tatsächlich selbst, es klingt bizarr, aber es ist wirklich so, über mehrere Jahre hat der NS-Staat, also Hitler und die Zionisten, die haben super zusammengearbeitet, weil die hatten dasselbe Ziel. Das Ziel war, die Juden aus Europa rauszubringen. Das war das Ziel von Hitler, der wollte sie loswerden. Das Ziel der Zionisten war, die Juden in Europa zu motivieren, doch diesen israelischen, dieses Homeland, diesen Staat aufzubauen. Hatten die kurzfristig sogar dieselben Interessen. Ja. Und jetzt ist es halt so, sozusagen, dass die in Israel die Palästinenserfrage diskutiert wird. Und die UNO hat ja gesagt, das wird unbewohnbares Land. Und das ist die Frage, was passiert mit den Palästinensern? Jetzt mag es so Hardcore-Falken geben, die sagen, ne, treibt sie ins Meer. Aber es muss ja irgendwie wie eine menschliche Lösung geben. So. Und jetzt pass auf, es kommt hier wirklich was Heikles so. Was wird mit den Palästinensern? Ne? Von wenigen Jahren, das war glaube ich erst vor 2-3 Jahren, da hat der israelische Ministerpräsident Netanyahu, als er auf dem Weg war oder sich auf den Weg gemacht hat zu einem Staatsbesuch in Deutschland, hat er noch in Israel hat er gesagt, dass die Palästinenser eine Mitverantwortung für den Holocaust haben. Als ich das erste Mal gehört habe, ich mir dachte, boah, was ist das für eine krasse Aussage so? Wie kommt er dazu? Die Palästinenser haben eine Mitverantwortung für den Holocaust. Na gut, er hat es dann begründet. Er hat es dann ausgeführt. Und was er gesagt hat, ist, dass es ein Treffen gab zwischen Hitler und dem Großmufti von Jerusalem. Der Großmufti von Jerusalem ist sozusagen der Geistige und dementsprechend auch der Anführer halt von den Palästinensern. Und der Netanyahu sagt, die haben sich getroffen. Und auf diesem Treffen, noch vor dem Zweiten Weltkrieg muss das gewesen sein, oder aber kurz vorher, auf diesem Treffen oder schon während des Zweiten Weltkriegs, bin ich mir jetzt eigentlich gar nicht mehr genauso sicher. So. Auf jeden Fall sagt der Netanyahu, dass auf diesem Treffen der Großmufti von Jerusalem dem Hitler den Vorschlag gemacht hat oder sogar den Rat erteilt hat, hey, bei der Judenfrage nicht ausweisen aus Europa, sondern ihr müsst sie auslöschen. Warum? Vielleicht sogar aus eigenem Interesse, weil die damals schon gesehen haben, okay, wenn die Juden aus Europa rausgehen, dann kommen die nach Palästina. Und so ist dann wäre vielleicht die Motivation klar, dass der Großmufti dem Hitler rät, halt uns die fern, weil wir möchten die nicht alle bei uns haben, sondern am besten ihr erledigt das in Europa auf gewaltvolle Art. Das ist so die Idee, dass der Großmufti das dem Hitler vorgeschlagen hat, woraufhin dann der Hitler das auch angenommen hat und dann eben es in Europa nicht mehr darum ging, die Juden auszuweisen, sondern dann eben, dass sie tatsächlich verfolgt wurden. Ne? Das ist das Narrativ, was der Netanyahu öffentlich gesagt hat. Das ist der Ministerpräsident von Israel. Und naja, wenn wir das jetzt zusammenzählen, wenn die UNO sagt, der Gazastreifen und auch das Westjordanland sind demnächst nicht mehr bewohnbar, da leben aber jetzt ein paar Millionen Leute, wo müssen die hin? Und wenn man dann noch sagt, okay, aber die haben hier historisch hat Deutschland eine Verantwortung für die Leute, dann wird sich die Lösung anbieten, naja, dann gehen die halt nach Deutschland. Aber dann wird es wirklich noch schwieriger, weil dann reden wir von ein paar Millionen. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, also wie wir mit der Herausforderung dann umgehen. Aber das nur so als kleine Anekdote. Auch dort, mir geht es hier gar nicht darum, irgendeine Partei zu ergreifen. Was ich nur feststelle, also weißt du, wir fliegen so über die Welt und schauen es so von oben an und dann stellen wir fest, hey, hier gibt es auch wieder Unruhe. Guck dir Palästina an und du hast dort ständig Kriege, du hast Unruhen, du hast zwei Bevölkerungsgruppen, die sich permanent bekämpfen, die nicht bereit sind, miteinander in Frieden zu leben. Und das ist ein Ergebnis von Migration. Kann man nicht anders sagen. Und die Ergebnislösung, die sich abzeichnet, wird auch wieder Migration sein. Ne? Und es entsteht immer Leid daraus. Da ist nichts, was auf Augenhöhe sich versöhnt. Ja, ja, aber gut, lassen wir jetzt mal hier die afrikanisch-arabische Welt, den Nahen Osten jetzt hinter uns. Und ich habe noch weitere Beispiele rausgesucht, die interessant sind. Jetzt gehen wir mal nach Indien. Auch Indien könnte mir da super viel erzählen, auch hier in englische Kolonialzeit. Aber was ich jetzt hinaus will, hier als Beispiel, ist auch wieder was ganz Aktuelles, was jetzt gerade läuft. Und das ist hier in Bengalen. Das ist dieser Bereich von Ostindien. Ne? Hier ist ein eigenes Land, das heißt Bangladesch. Und das ist relativ klein, ich habe jetzt im Weltvergleich, aber es ist halt Indien, das ist das Ganges-Delta und so weiter. Bengalen, da leben super viele Menschen. Ne? Bangladesch ist auch so ein Land mit extrem hohen Geburtenquoten, also Push-Faktoren. Viele aus diesem Land Bangladesch migrieren nach Indien. Hier gerade oben in diese Gebiete, Assam und so weiter, dort wo auch relativ wohlständiges Indien ist, dort migrieren viele Leute aus Bangladesch rein. Es geht wirklich um Hunderttausende und das ist auch eine Entwicklung der letzten Jahrzehnte. So. Also es geht schon seit, ich weiß nicht wie lang. Wahrscheinlich, ich meine, ganz früher muss man ja sagen, war das ein einziges großes Land. Kein Staat in dem Sinne, aber das ist ein großer Kulturraum. Man nennt es Hindustan. Und diese Aufteilung in Pakistan, Indien, Bangladesch, die ist ja erst seit Gandhis Zeiten. Vorher war das im Grunde ein Kulturraum, das ist Hindustan. Und zwischen den Indern und den Bangladeschis ist im Grunde ist kein Unterschied. Also es ist insofern ein Unterschied, dass Indien selber auch so viele Völker hat, viele Ethnien hat. Aber jetzt du als Europäer, wenn du dort bist, du kannst dort keinen Unterschied erkennen jetzt zwischen einem Bangladeschi und einem indischen Bengali. Die sehen gleich aus, das sind selbe Leute, die können sich auch verständigen mit der Sprache. Und trotzdem gibt es dort massive Probleme so, durch diese Migration. Die Leute, die aus Bangladesch nach Indien gehen, die werden in Indien bekämpft. Und auch da, das heilt sich nicht, das geht über Jahrzehnte. Das ist jetzt brandaktuell, weil in Indien war dieses Jahr Wahlen. Und da geht es schon um die Frage, wer darf überhaupt wählen? Und da werden dort in Assam und in diesen Gegenden dort musst du gucken, dass du überhaupt auf diese Liste kommst, der registrierten Wähler. Wenn jetzt aber dein Urgroßvater aus Bangladesch kam, dann darfst du da nicht wählen. Versteht ihr? Das geht bis heute. Und da gibt es diese Konflikte. Das betrifft Hunderttausende von Menschen so. Und wenn du vor Ort wärst, dann würdest du dir denken, ja, irgendwie ist das eine künstliche Grenze. Ich meine, das ist Hindustan, das ist eine Kultur. Diese Leute müssen sich miteinander verstehen. Ne? Und hier ist mal so ein Foto von dieser Grenze, diese Grenze zwischen Indien und Bangladesch. Und ich meine, wenn ich mir allein die Menschen anschaue, ich kann jetzt keinen Unterschied erkennen. Ich kann dir jetzt nicht sagen, was ist jetzt die Seite von Indien, das ist Bangladesch. Vielleicht sind es auch, jetzt bei dem Foto, das Foto habe ich aus einer Zeitung aus Bangladesch. Aber ich kann jetzt nicht genau sagen, sind es vielleicht beides Bangladeschis oder wie auch immer. Aber was es mir auch geht, eben hier, warum ich dieses Beispiel gewählt habe, ist zu zeigen, guck mal, die kommen aus derselben Kultur. Die sprechen im Grunde um dieselbe Sprache. Da gibt es keine rassischen Unterschiede, die sehen gleich aus. Das sind dieselben Leute, das ist dieselbe Kultur. Und selbst dort gibt es aber riesengroße Probleme, die dann auch zum Teil in Gewaltexzessen kommen. Da in den 80er Jahren, da hat es mal so gekracht. Ja, das ist halt Indien, da geht es dann echt ab. Da gibt es dann Exzesse, da werden dann Tausende von Leuten in einer Nacht erschlagen und so auf den Dörfern. Übelster Stuff. Obwohl die eigentlich ja die gleichen Leute sind. Aber das ist, was hier dieser rote Faden ist. Wenn du Menschen in größeren Mengen hin und her schiebst, entsteht Stress. Das ist einfach wie so ein biologisches Ding. Weißt du? Der Mensch wird dann gestresst. Es ist unabhängig davon, ob das dann Schwarze oder Weiße sind oder ob es nicht die gleichen Leute sind. Diese Migration, wenn du dort Unruhe stiftest, kreierst du Stress bei den Menschen. Das ist, was wir in der Geschichte lernen. Das ist, was ich sehe, wenn ich 2 Millionen Jahre Migration sehe. Dann ist es keine schöne Geschichte. Dann ist es kein Honigkuchenschlecken, sondern das ist immer verbunden mit Gewalt, mit Unrecht, mit Stress. Und zwar von egal, wer da beteiligt ist, es ist menschliches Verhalten. So funktioniert der Mensch. Ja. Indien. Gehen wir nochmal zurück zu unserer Weltkarte. Wir machen jetzt noch einen großen Sprung. Asien, da könnte man natürlich auch wieder viel sagen, weil wie gesagt, Migration ist ein Weltthema. So. Man könnte jetzt vielleicht auch mal Beispiele nehmen von Ländern, die nicht so viel Migration haben, zum Beispiel Japan. Oder auch Thailand oder sowas, ja, die sich dagegen wehren, die sagen, hey, nee, Thailand ist das Land der Thais und niemand anders. Japan ist das Land der Japaner. Sind es deswegen jetzt irgendwelche rassistischen Länder? Kann man denen irgendwas vorwerfen? Nicht wirklich, oder? Also ich war in Thailand und die sind halt stolz, dass sie Thais sind. Warum auch nicht? Und fahren halt eine andere Politik. Aber apropos andere Politik, lass uns noch einen Blick werfen auf Australien. Ja. Australien ist ja nun wirklich ein großes Land, ist ein eigener Kontinent. Ja. Und Australien hätte sozusagen auch ganz viele Pull-Faktoren. Ja. Also es könnte attraktiv sein für ganz viele Menschen, in dem Fall eben aus dieser asiatischen Region. Und da gibt es auch ganz viele Leute, die irgendwo leben, wo sie am liebsten weggehen würden, weil überbevölkert, weil Armut, weil soziale Probleme, weil ethnische Probleme. Es gibt genug Trouble. Es gibt gab auch die Boat People hier im Pazifik. Tatsächlich, dieser ganze Begriff Boat People, der kommt von dort. Ja, das war schon in den 70ern so. Und was Australien aber gemacht hat, Australien sagt, wir nehmen keine Boat People auf. Wenn Leute mit dem Boot hier ankommen, ohne Papiere, dann werden sie direkt ausgewiesen. So. Und die australische Regierung, die setzt Anzeigen in Zeitungen, wo sie das den Leuten von vornherein sagt. Hier zum Beispiel. Das ist aus einer Zeitung. Und es heißt hier, you won't be settled in Australia if you come here by boat without a visa. Und es gibt nur einen Weg nach Australien und das ist hier offiziell, wenn du da kein Visum bekommst, kommst du nicht nach Australien. That's it. So macht das Australien. Jetzt könnte man jetzt daraus ableiten, ey, die Australier, das sind doch alles irgendwelche Betonköpfe, irgendwelche weltfremden, fremdenfeindliche Rassisten oder so. Nee, mitnichten. Denn wer jemals von euch mit Australien zu tun hatte, der weiß, Australien, das ist eine sehr offene Gesellschaft tatsächlich. Also sind sogar sehr weltoffen. Ich habe schon viele, viele Australier kennengelernt. Ja. Gerade weil die am Rande der Welt sind, irgendwo down under, ist fast jeder Australier, also wirklich die meisten, machen irgendwann mal einmal im Leben auch mal eine größere Reise, um auch mal was anderes zu sehen. Und deswegen sind die sehr, sehr weltoffen. Ja. Und die sind keineswegs irgendwelche provinziellen Hinterwäldler, sondern die sind sehr weltoffen. Und Australien ist schon immer ein Einwanderungsland auch gewesen. So. Wobei man natürlich auch da die Frage stellen müsste, wie fanden die Aborigines eigentlich diese Einwanderung? Ja? Was hat das denen getan? Da ist es so ähnlich der Fall, weil wie in Amerika, diese Aborigine-Kultur ist gone, für immer. Die ist weg. Also es gibt noch ein paar Nachfahren und kannst ein bisschen Folklore noch halten und so. Und es ist auch gut, wenn Leute noch ihre Wurzeln suchen. Aber im Großen und Ganzen sind diese Dinge weg. Dieser Lifestyle ist nicht mehr da. Das ist verloren gegangen. Ne? Aber jetzt eben, das ist wie das moderne Australien damit umgeht. Und die sagen halt, ey, wir lassen keine Massenmigration zu. Und was ist dann passiert? Es gibt halt keine Boat oder nur noch ganz, ganz wenig so Boat People. Weil die Leute wissen, es bringt nichts mit einem Boot einfach dort an der australischen Küste anzukommen. Da wirst du automatisch wieder ausgewiesen. Und das bringt dir nichts. Das ist sozusagen eine reine Geldverschwendung. Ja? Und so macht es halt Australien. Ja? Jetzt müsste man aber sagen, wir kommen jetzt ein bisschen zum Ende von unserer hier Weltreise und kommen jetzt wieder zurück nach Europa eigentlich. Jetzt, wenn wir Australien und Europa vergleichen. Australien ist ein Riesenland mit sehr wenig Einwohnern. Da ist ganz viel Platz, da ist ganz viel unerschlossene Wildnis. Ja. Australien ist ein Einwanderungsland. Mit einer zumindest in seiner Geschichte. Die letzten Jahrhunderte war Australien ein Einwanderungsland. Es ist so gegründet worden als Kolonie, als Einwanderungsland. Ja. Europa dagegen, Europa gehört zu den am dichtesten besiedelten Regionen der Welt. Das wissen die meisten Leute gar nicht. Das verstehen die Menschen gar nicht, dass Europa, wenn du es anschaust, es ist so kleine Landmasse, die Länder sind so klein von der Landmasse her. Landmasse im Verhältnis zur Bevölkerung wirst du nirgendwo auf der Welt eine dichter besiedelte Region finden. Klar, es gibt irgendwie so urbane Großräume jetzt, rund um Shanghai oder sowas, da leben dann was weiß ich, 30 Millionen Menschen oder sowas. Oder Mexico City oder Kairo. Es gibt so urbane Großräume, das ist schon richtig. Aber dafür hat so ein Land wie China, die haben unglaublich viel Platz auch an anderer Stelle. Aber wenn du jetzt so, wirklich, es gibt keine Region auf der Welt, die so dicht besiedelt ist wie Europa. Und davon wiederum Mitteleuropa. Deutschland, Belgien, so unsere Nachbarländer. Ey, hier ist wirklich dicht besiedelt. Und Europa war noch nie ein Einwanderungsland. Tatsächlich unsere Geschichte, und so hat es ja angefangen, unsere Reise, ja, unsere Geschichte war, es war schon immer ein Auswanderungsland. Über die letzten Jahrhunderte sind ständig Leute aus Europa ausgewandert, weil Europa sehr, sehr dicht besiedelt ist und es wird immer noch dicht besiedelter. Tatsächlich ist Deutschland im Moment so dicht besiedelt wie noch nie. Also es gibt da auch Unterschiede, Land, Stadt und Ost-West auch. Aber Fakt ist, Mitteleuropa ist ein sehr dicht besiedelter Raum, wenn du es hier auf der ganzen Welt schaust. Eigentlich kaum sonst wo. Während Australien hat im Grunde genommen erstmal viel Platz. Die arabische Welt, wo viele von den Migranten herkommen, hat eigentlich auch super viel Platz. Es ist im Grunde genommen ein Irrsinn, in so einen dicht besiedelten Raum dort rein zu migrieren. Ich will es ja nicht so pessimistisch sehen, aber wie kann man da jetzt daraus die Hoffnung ableiten? Naja, also wenn überall gab es bei Migration Stress, und das zum Teil, obwohl da richtig Platz war, jetzt machen wir massenhafte Migration in eine der am dichtesten besiedelten Regionen der Welt. Wie kann man jetzt daraus ableiten, das wird schon gut gehen, wenn es doch in der Geschichte eigentlich immer Stress gab? Okay. Wir haben nicht mehr die Situation wie im 19. Jahrhundert. Wir sind schon weiter, das ist mir schon klar. Ich meine, wir haben heute ganz andere Kommunikationsmittel. Wir sind wesentlich offener, was die Welt angeht. Jeder von uns kann irgendeine Fremdsprache. Es ist banal, dass du heute ein bisschen Englisch kannst. Das kann fast jeder so. Das konnte man früher nicht. Ja. Das hat sich schon was getan. Ja. Und wir sind aufgeklärter und so weiter. Wir haben auch technisch ganz andere Möglichkeiten zu reisen mit Flugzeugen und so weiter. Okay, vielleicht machen wir es ja jetzt besser. Aber die Lehre der Geschichte ist, dass massenhafte Migration Menschen unter Stress setzt. Und ich fürchte, dass das wieder diese alte europäische Überheblichkeit ist, die da auch zum Vorschein kommt, wenn wir glauben, wir machen das besser. Hey, sonst haben es die Leute nirgendwo hinbekommen. Migration, da gab es immer Gewinner und Verlierer. Es gab immer Verdrängungen, es war immer mit Gewalt verbunden und mit sozialen Problemen. Und es war nie mit Freude und mit einer Vision, hey, lass uns gemeinsam was aufbauen. Sonst war immer Stress. Aber hey, wir machen das jetzt bestimmt besser. Weil wir sind ja, was sind wir denn? Wir sind moralisch überlegen, nicht wahr? Oder doch nicht? War das nicht auch genau der Fehler, wenn wir in der Geschichte sind, die dieses alte Europa gemacht hat, wenn man sich der ganzen Welt irgendwie überlegen gefühlt hat, diese ganzen Ideen dann von Rassismus, weißer Mann und unsere Zivilisation ist die beste und bla. Das ist dieselbe Überheblichkeit, jetzt moralisch, wenn wir sagen, wir kriegen das hin, wir schaffen das. Das stimmt eben so einfach nicht. Ich will jetzt gar nicht, wie gesagt, auch da versuche ich neutral zu bleiben. So. Und was es mir hier heute geht, ist zu zeigen, dass diese Migration eine enorme Herausforderung darstellen für uns. Eine Herausforderung. Dass es nicht damit getan ist, zu sagen, naja, das schaffen wir schon, kein Problem. Ey, wir müssen erstmal das erkennen als eine große Herausforderung. Und als ich vor ein paar Jahren, als diese großen hier mit Balkanroute, als diese Dämme gebrochen sind und dort diese Züge waren von Menschen, wieder zehntausende Menschen marschieren, ich glaube, mir ging es wie vielen anderen so. Mich hat das zutiefst berührt erstmal, als menschlich, ey, was passiert hier? Was für ein Ereignis? Und mir war in dem Augenblick klar, wow, das wird eine riesen Herausforderung für uns, damit umzugehen. Und ich bin jetzt nicht hier, um direkt Lösungen vorzuschlagen. Mir ging es hier nur darum, aufzuzeigen, dass es eben keineswegs so eine easy Geschichte ist. Ja, Migration gab es schon immer, Leute, was regt ihr euch auf? Sondern dass es völlig klar ist, dass sich die Leute aufregen. In anderen Ländern bei Migration, wenn die Menschen unter Stress sind, dann gehen die noch viel mehr ab. Da geht's gleich, eskaliert gleich die Gewalt. Und ich will nicht sagen, dass es bei uns nicht auch so weit kommen könnte, aber ganz grundsätzlich, dass es Unruhe stiftet, dass es Menschen entzweit, dass es Disharmonie bringt, dass es Stress bringt, das ist, was wir immer gesehen haben. Und mit dem müssen wir jetzt umgehen. Und sind wir dazu bereit? Ist dazu auch unsere Politik bereit? Ich meine, da vor ein paar Jahren, wo eben die Grenzen aufgemacht wurden, in dem Jahr kommen knapp 1 Million Menschen ins Land. Haben wir als Deutschland was dafür getan? 1 Million Neubürger, das heißt, im Grunde müsstest du etwas wie in der Größe von der Stadt Köln oder sowas, müsstest du jetzt neu erschaffen. Also an Infrastruktur, an Wohnraum, an Jobs, du musst ja den Menschen irgendeine Perspektive geben. Du kannst nicht einfach sagen, ja, hier, Grenze auf und dann verteilt euch mal schön aufs Land und deal with it. Das ist verantwortungslose Politik, wo die Verantwortung abgeschoben wird in die Provinzen. Und dass, wenn du dort nichts machst, dass es dann Probleme gibt, dass es Stress gibt, das ist völlig klar. Und wir sehen das auch bei uns im Land schon. Und ich meine jetzt nicht nur die ganzen Sicherheitsdebatten und so weiter, sondern allein mal jetzt in den letzten Wochen ist es ganz groß aufgekommen in die Wohnraumknappheit in Berlin. Der Wohnraum wird immer knapper. Nicht nur in Berlin, in allen großen Ballungszentren. Weil in Berlin ist es vielleicht am deutlichsten, ist auch die Hauptstadt. Wohnraum wird knapp. Ja, aber ist doch klar. Du holst eine Million Menschen ins Land, da musst du denen auch was bieten. Wenn du aber dann einfach so, das regelt dann schon der private Markt. Das regelt er eben nicht. Das Problem ist, weil du dann auch noch alles möchte halt in die großen Städte, dass in den großen Städten der Wohnraum knapp wird. Und das betrifft dann alle wiederum. Schaut, mir geht es auch nicht darum, jetzt hier, dass wir gegen die oder sowas. Weißt du, ich bin ein Typ, ich bin selber rumgereist in aller Welt. Ich bin so ein Typ Mensch, wenn ich in der Eisenbahn sitze, dann mache ich nicht den Vorhang zu von meinem Abteil oder versuche meine ganze Körpersprache auszurichten. Ey, komm nicht in mein Abteil, ich will meine Ruhe haben. Ey, weißt du, ich sitze da offen da. Wenn jemand bei mir reinkommt, sage ich Hallo und so, und dann vielleicht komme ich mit dem sogar ins Gespräch. Versteht ihr, ich bin jetzt niemand, der Fremdenangst oder sowas hat. Ich bin in aller Welt rumgereist. Ich war in ganz vielen Ländern, war ich selber Fremder. Also mir geht es nicht darum, hier zu sagen, das sind die Bösen und die bringen alles durcheinander. Nee, ich stelle fest, wenn du Menschen im großen Stil durcheinander mischt, kreierst du Stress. Das ist, was es ist. Und das bringt niemandem was. Bringt weder dem Migranten was, noch dem von dem Land, wohin migriert wird. Und ich habe jetzt so viele Beispiele aufgeführt, wo manchmal geht es den Migranten schlecht, manchmal geht es den Einheimischen schlecht, manchmal beiden. Aber so ist ein positives Beispiel finden wir fast nie. Und dann haben wir auch gesehen, dass diese Probleme dann auch nicht in einer Generation verheilt sind. Und selbst bei uns im Land sehen wir das. Guck mal, in Europa, es gibt Leute, die hier geboren sind, mit Migrationshintergrund. Zum Teil schon in der dritten Generation. Und da gibt es Leute, die immer noch null in Europa angekommen sind. Null. Da gibt es Leute, die sind bereit, dann hier irgendwo im Nahen Osten für den IS in den Krieg zu ziehen. Da gibt es Leute, die sind bereit, Terrorattacken zu fahren. Hier in Europa. Es sind immer Leute, die sind hier geboren sogar. Und auch da, mir geht es jetzt nicht zu zeigen, ja, guck mal, schau mal, wie böse die sind. Sondern ey, ich sehe halt da auch das Beispiel, dieser Migrant, der kommt hier nicht an. Der ist hier zwar geboren, aber der kann trotzdem hier nicht so einfach Wurzeln fassen. Sonst entstehen eben diese Parallelkulturen, wo die dann nebeneinander leben. Wie in Amerika, hier die schwarzen Ghettos, wie in Südafrika, Apartheid. So ist es dann auch bei uns, wenn wir dann diese Ghetto-Geschichten haben, Parallelgesellschaften, die sich bilden. Und das geht über Generationen, die kommen gar nicht richtig an. Und das verstehe ich, weil es sind Menschen. Und wir Menschen, wir sind nicht wie Maschinen, die du hier aussteckst oder irgendwie transportierst, zack, in einen Container rein. Und tatsächlich wortwörtlich sowas passiert. Migration läuft zum Teil in Containerschiffen. Ja, packst du hier rein und dann woanders packst du wieder aus, steckst du ein, funktioniert. Nee, es geht eben bei uns Menschen nicht. Es geht nicht so ans Menschen. Es geht vielleicht bei Einzelnen. Ich könnte jetzt zig Gründe finden, warum es Gründe gibt, warum man sein Leben irgendwo anders verbringt. Deine Arbeit kann dich, wer weiß, wohin führen auf der Welt. Oder auch die Liebe, Privates, was weiß ich, gibt zig Möglichkeiten so. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Von was ich rede, ist wenn eben Massenmigrationen stattfinden. Die kreieren Stress. Die kreieren Stress. Ich habe wirklich die Geschichte mir angeschaut und suche nach Positivbeispielen. Wo gibt es denn Beispiele, wo sowas gut gegangen ist? Und okay, ich finde Beispiele von Migrationen, wo es gut gegangen sind, aber dann sind es eben immer sehr, sehr wenig Leute nur. Oder vielleicht nur ein ganz kleines Ding. Zum Beispiel könnte man da anführen die Auswanderung der Hugenotten aus Frankreich. Die Hugenotten, die dann nach Deutschland gekommen sind. Die Hugenotten, kleiner Exkurs, das waren französische Protestanten. Nach der Reformation, die halt gegen die katholische Kirche waren. Frankreich war Katholizismus Staatsreligion und dann wurden halt die Protestanten verfolgt. Gab es dann die Nacht der langen Messer so und daraufhin sind halt die Hugenotten ausgewandert aus Frankreich, wurden dort vertrieben. Und die meisten von denen sind halt Schweiz und Deutschland. Auch in Deutschland nicht überall hin, sondern Deutschland war da nicht dieses eine große Land, sondern es war viele kleine Kleinstaaten. Und die sind halt da in die protestantischen Staaten gegangen, wo sie halt auch willkommen waren. Und das gab ja überhaupt keine Probleme. Da gab es halt auch, weißt du, vielleicht kleine Reibereien, aber keine großen Probleme. Es wurde schnell integriert. Aber warum hat das geklappt? Zum einen, weil das nicht so viele waren. Das waren nur sehr wenig. Und vor allem waren es Leute, die kamen schon mit was. Die kamen mit, das waren Geschäftsleute, das waren Handwerker und so weiter. Das ging. Aber es gibt kein Beispiel in der Weltgeschichte, wo du Millionen irgendwie so hin und her schiebst und das gut geht. Sondern das ist für mich ist es ein Spiel mit den Menschen. Mit Menschen wird gespielt. Es ist wie, vielleicht habt ihr das mal gesehen, irgendwann in den letzten zwei, drei Jahren hat mal in der Tagesschau oder Heute-Journal oder sowas, da hat mal einer einen Kommentar gegeben, so ein Experte wurde da angeführt und der hat gesagt, so frei hat er gesagt, was wir erleben, ist ein soziales Experiment. Und genau das ist es. Mit ungewissem Ausgang. Man hat sowas noch nicht gemacht in diesem Ausmaß. Alles, was wir in der Geschichte sehen, wenn so Migration sind, das ist heikel. Das setzt Menschen unter Stress. Aber das Ausmaß, was wir jetzt haben, das haben wir so noch nie gesehen. Ist beispiellos. Jetzt zu glauben, dass das alles kein Stress ist, dass wir das alles weglächeln oder aussitzen, wie das unsere Regierung so macht, das geht nicht. Das ist absolut verantwortungslos. Und das sage ich von wirklich schon von dem Augenblick an hier von 2015, wo diese Grenzen geöffnet wurden. Das hat mich so tief geschockt, weil ich wusste, das ist verantwortungslos. Das kreiert Stress. Stress bei den Migranten, Stress bei den Leuten, die schon hier wohnen. Es geht ja nicht nur um die Deutschen. Es ist genauso Stress für den in Berlin für den Türken, der da vielleicht schon in der dritten Generation wohnt. Für den bedeutet das auch Stress. Es bedeutet Stress für die Menschen, unabhängig davon, welche Nationalität die haben. Das ist nicht richtig, sowas zu machen. Das ist verantwortungslos. Und verantwortungslos ist fast nur harmlos gesagt. Weil die Frage ist, ob das nicht sogar mit Absicht geschieht. Die Frage muss man sich stellen. Man kann es nicht beweisen. Bestenfalls ist es verantwortungslose Politik. Schlimmstenfalls ist es mit Absicht, Dinge destabilisieren, Chaos stiften, Unruhe stiften. Ja, denn wir wissen ja, und das ist jetzt das als größeres Denkmodell, es gibt ja Logen und Geheimorganisationen, die haben sich ja genau das auf die Fahne geschrieben. Ordo ab Chao. Ordo ab Chaos, Latein heißt Ordnung aus dem Chaos. Und die Idee ist, es ist so eine Art Roadmap, du kannst eine Ordnung erstellen, eine neue Ordnung, eine neue Weltordnung, wenn du willst, die kannst du vor allem dann etablieren, wenn du vorher Chaos hast. Eine feste Ordnung, einfach zu wandeln in eine andere Ordnung, das geht nicht. Eine feste Ordnung, wenn Dinge stabil sind, fühlen sich die Menschen wohl, das kannst du nicht einfach machen. Sondern um von einer Ordnung zur anderen zu kommen, musst du erst die alte Ordnung zerstören, muss Chaos stiften und dann aus dem Chaos heraus kannst du vielleicht eine neue Ordnung etablieren. Und das ist die Frage, die du mich dann schon stellen musst. Ist diese Migrationspolitik, die wir heute erleben, ist sie nur verantwortungslos, ignorant, weil man einfach diese Probleme nicht sieht? Dann bitte ich aber eben solche, also diese Informationen, über die ich heute gesprochen habe, das auch mal zur Kenntnis zu nehmen. Ey, guck mal, Migration ist heikel so. Man sollte mit Menschen nicht so rumdoktern und rumexperimentieren, weil dann kann es auch sehr hässlich werden. Ja? Ihr wisst, ich bin Humanist, ich bin Menschenfreund, aber ich weiß auch, wenn das so ist es nun mal. Bei anderen Sendungen haben wir auch schon drüber gesprochen, Stichwort Sahara-Asia-These und so weiter. Wie kommt das Böse in die Welt? Und ich bin überzeugt davon, es kommt nicht von außen, es ist im Menschen schon drin. Es ist, wenn du den Menschen unter Stress setzt. Und setzt ihn unter extremen Stress, dann kann der Mensch ganz schön hässlich werden auch. Ja? Und deswegen ist es unverantwortlich. Wenn du weißt, wie Menschen funktionieren und wenn du Respekt hast vor dem Leben, dann kannst du nicht sowas machen. Weil das dann absehbar ist, dass es dort Stress gibt. Und tatsächlich, jetzt, weil wir eben in Europa doch schon einen gewissen Zivilisationsgrad erreicht haben, ist der Stress ja noch relativ gering. Ich habe Beispiele angeführt aus anderen Teilen der Welt, wo dann wirklich die Ordnung komplett zusammenbricht. Und ich hoffe, es kommt bei uns nicht so weit. Aber mir geht es nur darum, mal festzustellen, so, wir haben ja eine riesen Herausforderung. Und da müssen es geht nicht so einfach zu sagen, ja, das wird sich von alleine schon irgendwie regeln. Das regelt sich von alleine nicht. Auch nicht über die Zeit. Noch nicht mal die Zeit heilt alle Wunden. Wie wir an so vielen Beispielen gesehen haben, wo nach Jahrhunderten immer noch dieselben Risse drin sind. Ja? Und ich meine, wollen wir uns diese Probleme wirklich kreieren? Und tatsächlich erschaffen? Weil ich komme jetzt so langsam zum Ende. So. Das wäre jetzt ein eigenes Thema, jetzt, wie können wir diese Probleme dann lösen? Weil es gibt Migration, es gibt diese Push- und Pull-Faktoren. Ja, aber kann das eine Lösung sein für die Probleme, die Menschen in Ländern wie Afrika haben, dass man einfach woanders hingeht? Und dann nach Europa? In den dicht besiedelsten Raum der Welt? Wie viele Leute können da reingehen? Und wie viele Leute leben in Afrika? Das ist keine Lösung, sondern alle Lösungen muss, wenn dann, in Afrika selbst passieren. Ne? Und Migration kann also, das möchte ich hier halt nur anführen, niemals eine Lösung sein für irgendwelche sozialen Probleme auf dieser Welt, sondern das Problem ist, dass da Stress kreiert wird. Und ich hoffe, das ist bei euch angekommen. Mir geht es nicht darum, irgendjemand zu dissen. Ich bin selber Weltmensch. Ich war in vielen Bereichen der Welt und ich kann mit Leuten von überall her auch sprechen. Und wie gesagt, es gibt, wenn jetzt jemand aus dem Ausland hier ist, dann gibt es zig Gründe, gute Gründe, die ihn herführen. Wie gesagt, Beruf, Privat, Studium, es gibt zig Möglichkeiten, aber es ist eben was anderes als diese Massenmigration, diese Massenmigrationsströme. Das ist eine gefährliche Sache. Und wir sollten uns dem stellen und sollten uns dann wirklich überlegen, wie können wir mit diesem Problem umgehen. Damit wir eben nicht in so eine Situation geraten wie hier an der Indisch-Bangladesch-Grenze oder wie in Sudan, wo dann irgendwann die Ordnung zusammenbricht und das Chaos dann regiert. Sondern da sollten wir uns genau überlegen, wie wir damit umgehen können. Aber da muss es uns erstmal in unsere Köpfe reinzusehen, was hier gerade passiert und welche Herausforderungen, vor der wir da stehen. Ne? Ja, und dafür wollte ich halt ein bisschen mal Argumente auch liefern, ein paar Gedanken mal bringen. Falls ihr Ergänzungen habt, vielleicht fallen da euch Beispiele ein, wo Massenmigration gut ausgegangen ist. Also ich habe da lange drüber nachgedacht, ich habe kein Beispiel gefunden, aber vielleicht fällt euch ja eins ein. Dann schreibt es in die Kommentare. So. Es ist wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen und dass wir es uns auch nicht verbieten lassen von irgendwelchen Volkserziehern oder Leute, die meinen, uns erziehen zu müssen, sondern hey, wir müssen da frei drüber sprechen. Aber auch mit Empathie, auch mit einem offenen Herzen. Und zu sehen, dass unter diesem Migrationsthema da leiden viele. Es geht ja nicht nur um Deutschland, es geht auch nicht mehr nur um Europa, sondern genauso auch die Menschen, die auf diesen Migrationen sind. Da wartet auch nicht der Pott am Ende des Regenbogens auf die, wenn die in Europa ankommen. Sondern über Generationen kann es gehen. Kann sein, dass noch deren Nachfahren in 200 Jahren immer noch Probleme haben hier. Und deswegen, wer für Frieden einsteht, wer für sozialen Frieden einsteht, wer für Wohlstand, also Wohlstand, wo Menschen gut wachsen können, ne? Wer das als eine Vision sieht, wer für die Menschen einsteht, der sollte solche Massenmigrationen mit äußerst alarmierend sehen, ja, und keinesfalls solche Dinge propagieren oder gar anschieben, denn die Sorge ist groß, dass am Ende dann halt Unruhe entsteht. Und das nicht nur, und das nicht, weil jetzt die Deutschen so böse sind oder die Franzosen oder die Australier oder die Inder oder die Südafrikaner oder die Zulu oder wer auch immer. Es ist nicht so, dass da irgendwelche Bösen sind, es sind Menschen. Und so funktioniert der Mensch. Und wer das nicht respektiert, der macht eine verantwortungslose Politik. Beziehungsweise eine, die mit Absicht sogar die Menschen ins Chaos treibt. Und das sollten wir nicht machen. Ja, in diesem Sinne komme ich jetzt hier zum Ende. Es ist ein schwieriges Thema. Ich hoffe auch, dass ich auch dazu beitrage, hiermit diese ganze Debatte ein bisschen zu entemotionalisieren. Mir wird da immer viel zu scharf geschossen, so von beiden Seiten, weil so bam, bam, wieder gestritten wird. Lass uns da mal sachlich drüber reden. Mit offenem Herzen. Aus Liebe zu den Menschen heraus. Lass uns aus dieser Haltung mal das anschauen. Aber zu tun, und wie es hier geheißen hat, 2 Millionen Jahre Migration, Berührung der Kulturen, und das kann uns nur bereichern, ist leider nicht die Wahrheit. Ein Ding habe ich jetzt noch ganz zum Schluss. Habe ich fast vergessen wieder. Ein Ding habe ich noch ganz zum Schluss. Ich habe es ja schon so angedeutet. Mein Eindruck ist, dass diese Migrationen, die wir jetzt erleben, also nicht alle auf der Welt, aber die jetzt gerade so diese massenhafte Migration nach Europa, auch gleiches gilt für USA interessanterweise, die sind nicht natürlich gewachsen. Weißt du, wenn du jetzt aus irgendeiner Region fließt, wo Krieg ist, wie beispielsweise Syrien, dann ist halt naheliegend, du gehst in ein Nachbarland, gehst halt nach Saudi-Arabien. So wie die Palästinenser halt eben nach Jordanien gegangen sind. Das ist naheliegend. Ja. Wenn es auf einmal so über so große Strecken geht und alle gleichzeitig, dann wird man den Verdacht nicht los, dass da auch das organisiert ist und da eine Agenda dahinter steckt. Und hier ist einer von diesen Thinktanks, die es gibt, ein amerikanischer Thinktank, die hinter dieser globalen Agenda stehen. Und das sind mehrere Agenden. Letztens, es geht um diese NWO-Agenda. Und da gibt es mehrere Dinge, die halt in diese Richtung zeigen. Und Migration ist nur eins davon. Genauso ist auch hier das ganze Thema Klima und einige weitere auch. Und einer von diesen Thinktanks, die eben genau diese Agenden setzen und dann auch versuchen, politisch umzusetzen, daraus Programme zu entwickeln, Migrationsprogramme, die dann wiederum Einfluss nehmen wollen auf Politik. Da kommen dann eben so Dinge raus wie Migrationspakt und so weiter und internationale Abkommen. Einer von diesen Thinktanks ist der hier. Center for Global Development. Klingt super, aber ich meine, guckt euch mal das Logo an. Ich weiß nicht. Einfach nur mal so vom Gefühl her. Für mich. Mich erinnert das so, das soll ja die Erde sein, ne? Und dann die Erde auf links drehen, sag mal, wie so Klamotten, wenn du ausziehst, also so, von unten nach oben, eine Umkehrung, eine Umwälzung, etwas völlig durcheinander bringen, das ist, was da passiert ist, also etwas, was eigentlich stabil ist, durcheinander wirbeln. Mich erinnert das sogar fast ein bisschen wie an die Fabianer, Fabian Society, wisst ihr noch? Das sind die Erde hier schmieden, so lange, bis sie zum Glühen kommt. Und wenn sie dann glüht, dann kann man sie neu formen. Ne? Das ist so dieselbe Denkweise. Und ganz ehrlich, hey, nennt mich konservativ oder wie auch immer, aber ey, ich stehe halt für diese Erde und ich stehe für die Menschen. Und eine Politik, eine Agenda, die da schmiedet und die Dinge umdreht, die eine Stabilität einfach aufs Spiel setzt und destabilisiert, das, ich stehe da dagegen. Da bin ich nicht dafür, sondern ich bin für den Frieden auf dieser Welt und ich glaube nicht, dass die und unsereins dort am selben Strang ziehen. Ne? Ja, viel ist gesagt worden, die Zeit drängt auch weiter und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Das ist ein schwieriges Thema, aber gut, das ist warum auch immer auch mein Job, über solche Dinge zu sprechen. So. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Wir brauchen auch weiterhin eure Unterstützung, anders geht es nicht. Und da würde mich auch freuen, wenn ihr uns auch auf Nuovi so weiter unterstützt. Gerade eben solche Themen auch. Es ist immer schwierig, die dann öffentlich zu machen. Da gibt es dann heutzutage Zensuren und wer weiß was. Zensur nicht, dass hier ist nichts Gesetzloses, weißt du? Aber Zensur kann auch anders stattfinden. Dann kannst du es halt nicht mehr hochladen oder gibt es zig Möglichkeiten und Schikanen. Umso wichtiger ist es, dass wir auch euren Support bekommen, ne? Weil uns das auch natürlich aufbaut. Nicht nur, dass es uns materiell hilft, überhaupt diese Sendungen zu produzieren, aber es gibt einem halt auch einen gewissen Rückhalt, wenn man merkt, dass auch ein Feedback kommt. Ja, in diesem Sinne danke ich euch auch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch, wo auch immer ihr seid auf dieser Welt und wo auch immer ihr herkommt von dieser Welt, weil für mich seid ihr alle Menschen so, aber findet eure Wurzeln, lebt euren Rhythmus und hey, wenn du dann feststellst, hey, ich bin halt ein Wandervogel, dann wander, dann flieg, weißt du, und Gastfreundschaft, das ist ein uraltes Ding bei uns Menschen. Aber lasst euch nicht einspannen irgendwie in irgendwelche Agenten und gegeneinander ausspannen. Und noch einen Rat gebe ich euch auch noch mit, je näher das Chaos kommt, umso wichtiger ist es, die Verbindung zu sich selber zu haben, dass man in diesen chaotischen Zeiten nicht seinen inneren Kompass verliert. Und das ist auch wirklich, das betrifft mich auch ganz selber. Weil über solche Themen zu sprechen, ist so schwierig auch. Aber ich traue es mir deshalb zu, weil ich meinen inneren Kompass noch habe. Und weil ich für mich ganz genau weiß, was richtig ist und was falsch. Und weil ich das noch in mir drin habe und mich nicht eben an irgendwelchen Ideologien oder Gesetzen oder so orientieren muss, sondern meinen inneren Kompass habe, habe ich auch den Mut und das Selbstvertrauen, über so ein Thema öffentlich zu sprechen. Und das ist für mich auch wirklich die wichtigste Medizin, wie wir uns stärken können, damit wir da nicht dann in diesen Strudel geraten des Chaos und dann vielleicht selber uns bis hin zu von Gefechten, die in der virtuellen Welt stattfinden, bis hin zu irgendwelchen Straßenfights oder sowas, dass wir uns da nicht reinziehen lassen. Ganz wichtig ist wirklich, ey, den inneren Kompass haben. Aber dann, der innere Kompass sagt ja auch nicht, hey, Migration, super, klar, machen wir, schmeißen wir alles durcheinander, schauen wir mal, was passiert, so. Soziales Experiment, mal gucken, wie es ausgeht, so. Sollten wir nicht machen, sondern da mal den Ball flach halten, ne. Okay, jetzt aber genug, Zeit läuft weiter. Wünsche dir noch eine angenehme Zeit, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, tschüss.